Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Der Predigtext des heutigen Sonntages steht im 2. Mosebuch, Kapitel 33, Vers 12 bis 23. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Der Herr sprach: Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenhöhle legen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewig Dank.
Liebe Brüder und Schwestern, die Walche Gemeinde wird sich erinnern, dass ich über diesen Text am 9. Sonntage nach Trinitatis 1973 gepredigt habe und zum Kirchweihfest 1974. Und so mag es mir jetzt erlaubt sein, diesen Text einmal unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt auszulegen. Ihn nämlich ganz und gar christologisch auszulegen. Das ist gerade an diesem Sonntag im Kirchenjahr auch noch richtig. Die Vorfastenzeit ist ja wie die Markierung eines Weges. Die Namen dieser Sonntage sind ja entnommen den römischen Meilensteinen. Septuagesime, Sextagesime, Quinquagesime. Wir Evangelischen nennen diesen Sonntag nun Estomihi. In der katholischen Kirche heißt er auch Quinquagesime. 70, 60, 50. Es geht immer näher dem Ziel zu. Der Weg wird offenkundig. Auch der Weg, den Jesus gehen muss, die ganze Passionszeit oder Fastenzeit, die nun wieder vor uns liegt, wird deutlich als ein Weg auf ein Ziel zu. Das war es der Weg, den Jesus gehen musste und den wir mit ihm mitgehen. In Zeit und Ewigkeit. Und darum sei es mir erlaubt, weil auch der Wochenspruch uns das so nahelegt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es muss alles erfüllt werden, was geschrieben ist, durch die Propheten und des Menschensohn. Darum sei es mir erlaubt, diesen Text einmal als ein prophetisches Wort auf den Menschensohn hin auszulegen. Das, was hier beschrieben wird, ist ja eigentlich auch kaum auf jemand anders hin zu predigen. Es geht um ein intimes Gespräch zwischen Gott und Mose. Ein paar Verse davor steht ja dieser bekannte und berühmte Satz: Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und wenn ich Ihnen jetzt aber diesen Text vorlesen würde und würde sagen, hören Sie ihn einmal als das Gespräch des Gotteslammes mit dem Herrn, mit dem Gott der Herrlichkeit, als das Gespräch des Sohnes mit dem Vater, das nur sozusagen vorgebildet ist in dem Gespräch, das Mose mit Gott führt, dann werden Sie merken, dass dieser Text in einer enormen Nähe zum hohen priesterlichen Gebet steht. Und zwar so, dass dies, was hier prophetisch vorgezeichnet, gebetet wird von dem, der das Volk vertritt, wie der Anfang Teil des hohen priesterlichen Gebetes ist. Und Johannes 17 ist der Schlussteil. Das wird hier am Anfang des Weges gebetet und das andere am Ende des Weges. Wenn wir, wozu wir allen Grund haben, festhalten, dass Jesus wahrer Mensch war und wahrer Gott, und nicht nur ein verkleideter Gott, der sozusagen Mensch gespielt hat. Wenn wir festhalten, dass auch der Mensch Jesus Christus, genau wie wir, alles, was Gott verheißen hat, im Glauben ergreifen musste. Und im Glauben festhalten musste, dass Jesus wirklich, wie der Hebräerbrief sagt, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Der wirklich sich völlig entäußert in der Gottheit. Alles das, was an ihm göttlich war, nicht wie ein Raub festhielt, sondern sich leer machte und wie ein Mensch wurde. Wenn wir das festhalten, dann mögen wir jetzt noch einmal diesen Text hören. Er predigt sich fast von selbst. Als das Wort, das der Sohn zum Vater redet am Anfang des Weges. Es ist ja auch für Mose der Anfang des Weges. Dahinter liegt für Mose dieses unbegreifliche Geschehen des Abfalls des Volkes von Gott. Der Tanz um den goldenen Stier. Sie haben die großen Zeichen Gottes erlebt. Sie haben Gott als den lebendigen Gott erfahren. Und auf einmal ist alles vergessen. Und die Abgötterei in vielschichtigster Gestalt beginnt. Nun ist der Zorn Gottes über dem Volk und trotzdem soll ein Neues beginnen. Das ist die Situation, in der Mose mit Gott spricht. Aber ist die Situation für Jesus eine andere? Für den Jesus, der am Jordan stand und sich taufen ließ? Hören wir einmal diesen Text etwa vom Augenblick an, wo Jesus aus dem Jordan stieg und nun seinen Heilandsweg begann. Er, der sich den Sündern gleich gemacht hat, so wie sich Mose vor Gott den Sündern gleich gemacht hat. Er hat ja keinen Teil an dem Abfall des Volkes. Er war ja bei Gott, während da unten im Lager dieses Unbegreifliche geschah. Abgötterei, Verrat, Treuebruch. Und so wie Mose sich seinem Volk gleich gemacht hat, so hat sich ja Jesus in seiner Taufe am Jordan wirklich uns allen gleich gemacht. Und nun müssten wir einmal hören, wie dieser Text klingt. Etwas das Gespräch des Sohnes, der sich mit den Sündern solidarisiert hat und nun auf seinen Weg blickt. Mose ist ja dann nur wie eine Folie, wie ein prophetisches Vorbild, das sich erfüllt in Jesus. Und Jesus sagt es auch für uns im Wochenspruch, es muss ja alles erfüllt werden, was gesagt ist von den Propheten über den Menschensohn. Er sprach zu dem Herrn, ich will jetzt den Text einmal christologisch lesen. Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Es liegt ja hinter Jesus am Anfang seines Weges diese große Stunde, in der sich der Vater zu ihm bekennt, zu dem, der sich mit den Sündern gleichgemacht hat in der Jordan-Taufe. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist der liebe Sohn, der sich beschmutzt hat mit den Schmutzigen, von den Schmutzigen her, der sich unter den Fluch gestellt hat und damit dem Vater Recht gegeben hat. Der Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat, den er wirklich mit Namen kennt. Und dieses Wort kennen in der Bibel meint ja immer mehr als nur dies, ich weiß. Kennen bedeutet immer, mit dir bin ich in Gemeinschaft. Du weißt, dass ich bei dir bin und ich weiß, dass du bei mir bist. Und die Frage des Sohnes, vergessen wir nie, dass Jesus Mensch, auch Mensch war. Du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Was ist denn das Gebet Jesu anderes gewesen, als immer wieder dieses Tasten und Suchen und Fassen nach der Hand des Vaters? Immer wieder dieses sich vergewissern, bist du da? Wir würden der Menschheit Jesu keine Ehre geben, wenn wir meinten, das sei für ihn alles so selbstverständlich gewesen. Ich bin ja unter Gott. Er hat fragen müssen nach dem Angesicht des Vaters. Er hat immer wieder sich an dieses Wort klammern müssen. Du hast doch gesagt, du kennst mich mit Namen. Du hast mir doch kundgetan, ich bin dein lieber Sohn. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Unser Glaubensweg ist doch auch nichts anderes und kann nichts anderes sein als dies, dass wir immer wieder Gott darauf ansprechen, du hast mich doch angenommen. Du hast mich doch in der Taufe an Jesus gebunden, so wie du Jesus in seiner Taufe an mich Sünder gebunden hast. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Der Sohn, der die Gnade gefunden hat vor den Augen des Vaters, trachtet doch danach, der Gehorsame zu sein. Sein Weg geht von Gnade in Gnade, von Glauben in Glauben, von Gehorsam in Gehorsam hinein. Lass mich den Weg wissen. Ja, der Vater hat ihn den Weg wissen lassen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist durch des Menschen, durch die Propheten. Die Hohepriester und Schriftgelehrten werden mich verwerfen und geißeln und verspotten. Ja, der Vater hat ihn dann den Weg wissen lassen. Die Jünger, wir hören das im Wochenspruch, haben gar nichts erkannt. Ich weiß nicht, wer das mitgehört hat, diese dreimalige Verneinungsformel da. Die Jünger verstanden nichts davon und sie wussten, wie das Gesagte war, sie begriffen gar nichts. Sie kannten den Weg nicht, aber Jesus kannte ihn. Vater, lass mich deinen Weg wissen. Wer weiß, in wie vielen Gebetsnächten und auch Gebetseinsamkeiten Jesus den Weg erfahren hat vom Vater. Und dieser Weg musste angenommen werden. Der musste innerlich ergriffen werden, nicht nur zur Kenntnis genommen werden. Die letzte Stufe dieses Ergreifen des Weges hinauf, wohin hinauf, ins Kreuz hinauf, ist der Gethsemane gewesen. Menschlich gesehen kann man sagen, fing wieder alles von vorne an. Ist möglich, so geht dieser Kelch von mir. Und doch immer wieder dieses, lass mich deinen Weg erkennen. Und der Gehorsam, diesen Weg zu gehen. Aber diesen Weg nicht zu gehen, wie könnte er ihn gehen, wenn nicht auf dieses feststünde, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Jesus ist kein Heros, kein Held. Aus eigener Kraft, unserer Tapferkeit, den Weg ans Kreuz geht. Der Heliant, diese Übersetzung, Übertragung besser gesagt, des Evangeliums ins Germanische, hat Jesus zwar zu einem Recken gemacht, dem Herzog, der von seinem Volk herzieht, in den Kampf geht, in den Tod geht wie ein Held. Man kann sagen, das ist ein gut gemeinter und ergreifender missionarischer Versuch gewesen, den Germanen Jesus schmackhaft zu machen. Aber die Tiefe des Geschehens ist das nicht. Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann lass mich nicht hinaufgehen. Wie könnte er, der den Weg ans Kreuz gehen soll, verworfen von den Obersten des Volkes, verworfen von den geistlichen Spitzen, den Trägern der Gottesherrschaft im Volk, verworfen von denen, den Weg Gottes zu gehen. Was das bedeutet? Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, kann ich das nicht. Dann führe uns nicht hinauf. Weder mich noch meine Jünger. Wie könnten es denn die Jünger erkennen und durchstehen, wenn nicht dein Angesicht mitgeht? Und es ist ja deutlich geworden in der Passionsstunde, als der Vater sein Angesicht verbarg, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Sie können das nicht ertragen, dass das Angesicht Gottes nicht mitgeht. Ja, solange Jesus heilte und predigte und das Volk gelaufen kam zu ihm, und solange er auch in den Streitgesprächen, in den Kampfgesprächen mit den Pharisäern noch mit seinem Wort der Weisheit Sieger blieb, solange vermochten die Jünger noch das Angesicht des Vaters zu sehen und konnten mitgehen. Aber als er sich gefangen gab, das Lamm zu werden, und die Jünger das Angesicht des Vaters nicht mehr sahen, da war es vorbei. Aber da war er noch da. Er, der auch in diesem Augenblick das Angesicht des Vaters nicht mehr sah. In der Stunde von Gethsemane, da ist das noch einmal geschehen. Dieser große Dialog des Sohnes mit dem Vater. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Sohn, der mit dem Tode ringt und das heißt zugleich auch mit dem Vater ringt. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und dann weiter, und er sprach weiter, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Der Sohn hat in dieser Stunde erfahren, dass ein Engel vom Himmel kam und stärkt dich. Die Güte des Vaters hat er erfahren, aber sein Angesicht konnte er nicht sehen. Der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Das ist die Antwort auf die Frage, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dieses überhaupt nicht zu verstehen, von Mose her überhaupt nicht zu begreifen, hier wird ganz durchsichtig, dass der Text prophetisch nach vorne geöffnet ist. Es ist ein Raum bei mir, der Fels Golgatha. Da stehst du in meiner Herrlichkeit. Da wirst du meine Herrlichkeit sehen, in dem Augenblick, wo ich vor dir total verborgen bin. Und das können wir nicht begreifen, das ist eine dialektische Aussage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ob wir es fassen können oder nicht, das ist der Augenblick, in dem die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet über dem Sohn. Da ist der Weg erfüllt. Da ist das Ziel erreicht. Da ist das Heil der Welt erworben. Da ist das erfüllt, was Jesus, oder sagen wir, was Mose prophetisch hier ausspricht, woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Hier geht es um mehr als um Kana. Hier geht es um mehr als die Jebusiter und Eviter und so weiter. Hier geht es doch wirklich um die Welt. Hier geht es doch um die Erhöhung des Sohnes. Und wo der Vater sein Angesicht verbirgt vor dem Sohn, da wird später erkannt werden, dass er und wir Gnade vor Gottes Augen gefunden haben. Der Sohn hat keine andere Herrlichkeit des Vaters zu schauen als das Kreuz. Und er sieht den Vater nicht mehr, aber der Vater ist bei ihm. Du sollst bei mir auf dem Feld stehen. Nicht der Vater hat ihn verlassen, das Angesicht des Vaters geht mit, auch ans Kreuz. Aber ich habe mein Angesicht vor dir einen Augenblick verborgen. Im Augenblick des Zorns. Der Raum bei Gott ist das Kreuz. Wir sollten uns vielleicht nicht scheuen, das auch für unser Leben anzunehmen. Wenn Gott uns ins Kreuz ruft, ins Leid hineinruft, kann für jeden sehr anders aussehen, sehr verschieden, dann sind wir in den Raum eingetreten, der bei ihm ist. Und seit dem Tode Jesu auf dem Felsen Golgatha stehen wir auf dem Felsen. Hier ist Gott und hier ist der Fels, in den das Kreuz Jesu eingerammt war. Und hier ist die Gegenwart Gottes, auch wenn wir sie vielleicht jetzt nicht wahrnehmen. Vielleicht verstehen wir an solch einem Text, was das Anliegen der sogenannten dialektischen Theologie gewesen ist. Dieses unberechenbare, rational überhaupt nicht fassbare Geheimnis Gottes in Gegensätzen auszusagen. Dass wir gerade darin die Gegenwart Gottes erkennen, dass wir von ihm nichts mehr sehen. Und gerade dort, wo wir nichts mehr sehen von ihm, erfahren wir ihn als den Gegenwärtigen. Dort, wo uns der Boden unter den Füßen versinkt, da dürfen wir erfassen, dass wir auf einem Fels stehen. Seit Jesus den Raum beim Vater hatte, seitdem er auf dem Fels von Golgatha stehen muss. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft, Felshöhle, Felsspalte, so kann man übersetzen, setzen, stellen, legen. So geht es hier weiter. Und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Golgatha ist auch das Grab für Jesus geworden. Er ist in die Felsenhöhle gelegt worden, bis die Hand des Herrn vorübergegangen ist. Diese richtende Hand. Dann will ich meine Hand von dir tun. Und du darfst hinter mir hersehen. Das ist der Augenblick der Auferweckung, wo der Sohn erkennt, dass der Vater an ihm gehandelt hat und dass der Vater ihn wirklich zur Ruhe geführt hat. Und darüber haben wir gestern gesprochen, die Ruhe der Auferstehung Jesu, der Sabbat Jesu, das ist ja nicht nur das Sterben, die Grabesruhe, Karsamstag. Das ist auch Ostern, Ostersonntag. Das Aufbrechen in die neue Macht hinein. Das Aufbrechen in das neue Wirken hinein. Sabbat ist Wirken aus dem vollbrachten Werk, aus dem vollendeten Sieg heraus. Die Ruhe Jesu ist genau wie die Ruhe Gottes, die vollendete, unbestrittene Herrschaft über die Welt. Die Ruhe Gottes und das Ruhen Jesu, der in seiner Grabeshöhle Gott an sich wirken sah, ist dies, dass ihm alle Gewalt gegeben wird. Im Himmel und auf Erden. Und das ist vielleicht ein etwas kühner Bezug auf diesen Text. Man kann ihn und muss ihn auch genauso gut aus seiner rein alttestamentlichen Situation heraus verstehen. Und doch begreifen wir mehr und mehr, wie jedes Wort des Alten Bundes geschenkt, geschaffen, geschrieben worden ist, auf den neuen Bund zu. Wie alles, was dort geschieht, nichts weiter ist als das Aufleuchten des großen Kommenden. Und wie Mose nichts weiter ist als ein Aufleuchten des großen Kommenden, der nicht nur der Führer eines Volkes, sondern der König aller Völker ist. Der nicht nur die Sünde eines Volkes auf sich ziehen möchte, sondern eben die Sünde der Welt auf die Schultern gelegt. Der Gottes Herrlichkeit nicht gesehen hat, damit wir alle mit ihm die Herrlichkeit des Angesichts des Vaters dann schauen dürfen in der Vollendung. Amen. Amen. Amen.